Der eine, der gerne Leute einlädt und ein paar sind unvorbereitete Fragen. Und der andere, der es nicht so gerne macht, wie ist das bei euch aufgeteilt? Wie habt ihr das gelöst bei euch?
Also ich sage jetzt mal, ich habe ein bisschen mehr Energie für Besuch, also Einladungen und auf Besuch gehen als der Matthias. Aber ich glaube, wir schaffen es gleich, dass wir beide irgendwo so einen Mittelweg finden.
Cool. Und wie gehst du mit dem um, dass deine Frau immer Leute heimschleppen
will? Sehr spannend. Wobei, in letzter Zeit bin ich der, der jetzt noch ein paar
Leute... Bist du auf Zug? Bist du auf den Geschmack
gekommen? Ja, ich muss ein bisschen aufholen, genau. Genau. Nein, ich lade auch ein bisschen Leute ein. Ja, ist spannend. Ist herausfordernd auch, ja. Aber wir sprechen uns auch immer ein bisschen ab, wenn wir so Zeug machen.
Cool, ihr redet wenigstens noch drüber. Ja, das ist gut. Mich interessiert, man hat ja oft so eine bestimmte Gruppe von Leuten, wo man ein besonderes Interesse hat, einzuladen. Gibt es bei euch so eine Gruppe?
Also bei mir ist schon, Flüchtlinge liegen mir sehr auf dem Herz. Ich habe einfach irgendwie Freude daran, Leute zu begegnen, die, ich sage jetzt mal, von außen her gesehen, wie man sagt, sie sind fremd und gleich merkt man dann, wenn man mit ihnen in Kontakt ist, es gibt Gemeinsamkeiten und es ist einfach auch schön, Neues zu entdecken mit ihnen.
Also ich habe vor allem meine Freunde gehabt, wenn ich das sehr gelebt habe, einfach Gastfreundschaft halt. Gut, ich habe mich vor allem eingeladen. Aber, und jetzt durch Salem habe ich wirklich gemerkt, das ist eine mega Bereicherung, weil du lernst Leute wirklich komplett aus anderen Kulturkreisen kennen, die halt Dinge einfach anders sehen und anders leben. Und das ist mega interessant.
Warum ist Gastfreundschaft wichtig für die Christenheit, eurer Meinung nach?
Also ich finde, in Gastfreundschaft passiert viel etwas. Also da geht man meistens nicht nur über oberflächliches Zeug reden, sondern manchmal geht es auch in die Tiefe und jeder von uns hat irgendwie einen kleinen Rucksack, den er mitschleppt. Und das sind manchmal grossartige Punkte, wo so Zeug aufbrechen kann. Und da haben wir jetzt auch schon einige Mal erlebt, wo wir mega auch in die Tiefe haben können mit Leuten reden und halt wirklich über Sachen reden, wo man halt nicht mit jedem redet. Und das ist der grosse Nutzen, also grosse Vorteil, den ich auch gesehen habe und mega wertvoll auch ist für unsere Gesellschaft.
Und ich denke auch einfach, man hat einen ganz anderen Zugang, wenn man Leute einlädt oder bei einem Besuch ist oder einfach persönlichen Kontakt pflegt. Es ist etwas anderes, als wenn man einfach so auf, sag ich mal, auf fremde Personen zugeht und mit dem Evangelium über den Kopf haut. Ich glaube, es ist einfach, man zeigt wieder Leuten auch Wertschätzung, ich sage jetzt mal, außerhalb von Missionieren, aber man hat die Möglichkeit, dann auch etwas weiterzugeben. Einfach in dem, wie man mit ihnen umgeht oder auch vielleicht mit Worten, die man dann kann weitergeben kann.
Super. Danke vielmals. Okay.
Dann sind wir jetzt gespannt auf die Predigt. Ich möchte noch beten, gerade am Anfang. Ja, Herr, du siehst jetzt gerade die Predigt. Du siehst eine ganz herausfordernde Predigt für jeden von uns. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du gerade den Paul ganz besonders ausrüstest, dass du deinen Heiligen Geist auch reden lässt und dass du jeden Einzelnen, der hier hockt, auch offen machst für das, was er zu sagen hat, für das, was du zu uns und jedem Einzelnen auch sagst. Herr, ich möchte dich einladen, dass du unter uns bist. Amen.
Danke vielmals. Wir haben also letzten Sonntag eine neue Serie angefangen. Wie sollen wir denn leben? Gastfreundschaft. Und da muss man wissen, in der Kishona Frauenfeld haben wir jedes Jahr eine oder zwei so Serien mit dem Motto, mit dem Label. Wie sollen wir denn leben? Wie sollen wir als Christen leben in der Zeit, wo wir drin sind, in der Gesellschaft, wo wir drin stehen? Wie sollen wir denn leben? Und in der Vergangenheit haben wir uns stark mit sexualethischen Fragen auseinandergesetzt, letztes Jahr mit dem Tod, mit Sterbehilfe, mit Suizid und mit Abtreibung. Jetzt dieses Jahr gehen wir in ein Thema hinein. Die anderen Themen sind ja sehr kontrovers diskutiert in unserer Gesellschaft. Das Thema wird nicht kontrovers diskutiert, ist aber für unsere Gesellschaft sehr, sehr wichtig, dass Christen Gastfreundschaft leben. Und wir haben das gesehen letzten Sonntag, wir haben den Geschmack bekommen, wenn wir zusammen essen. Wenn wir zusammen essen, läuft geistlich viel mehr ab, als uns vielleicht bewusst ist und wir denken. Darum sollten wir auch viel mehr zusammen essen. Das ist ganz wichtig. Und ich meine damit nicht, dass wenn wir zusammen essen, wir viel essen müssen, sondern dass wir viel häufiger zusammen essen müssen. Wir müssen wirklich viel mehr zusammen essen. Warum? Weil geistlich viel mehr los ist, als wir vielleicht denken, wenn wir miteinander am Essen sind. Und wir haben gesehen, dass Gottes Gegenwart erlebt wird, wenn Menschen zusammenkommen und miteinander essen. Und sie kommen mitunter auch zum Glauben an Jesus. Und die Frau, die Rosaria Champagne Butterfield, ist vielen von uns eingefahren, ihr Erleben letzten Sonntag, wo wir gehört haben, dass die Frau durch Gastfreundschaft von dem Pastoren-Ehepaar in eine Beziehung mit Jesus Christus kommen. Sie hat das erlebt. Gott hat sich ihr gezeigt, unter anderem als Schlüsselfaktor in der Gastfreundschaft von dem Ehepaar. Und die Frau, die ist spannend, die hat so eine gute Erfahrung gemacht mit christlicher Gastfreundschaft, dass sie ein Buch geschrieben hat. «The Gospel Comes with a House Key». Also die hat angefangen zu schreiben darüber, sie redet auch über andere Themen, aber das Buch hat sie rausgegeben und den Titel könnte man so übersetzen, das Evangelium gibt dir einen Hausschlüssel in die Hand. Wo du zum Glauben an Jesus gekommen bist, hat Jesus dir einen Hausschlüssel in die Hand gegeben, wo du kannst einsetzen. Du kannst Türen zu deinem Haus, und mit Haus meinen wir nicht nur deine Wohnung oder dein Haus sozusagen physisch, sondern auch dein Leben oder auch das Projekt von der Gemeinde, wo du dich beteiligst. Du kannst Türen aufmachen und Menschen an dein Leben heranlassen. Das Evangelium gibt dir einen Hausschlüssel in die Hand. Und sie definiert das Verständnis von der Bibel von Gastfreundschaft. Sie sagt, Gastfreundschaft ist nicht Gemeinschaft mit Freunden, sondern die unbekannte Person ins Haus bringen. Ich habe es jetzt möglichst nett übersetzt. Sie braucht dort nicht das Wort unbekannt, sie braucht das Wort fremd. Und das ist ein stärkeres Wort, weil der fremde Mensch, da hat man so eine gewisse Tendenz, nicht wollen mit dem Kontakt zu haben. Die unbekannte Person, da findet die eine von uns super, oder? Die eine von uns, die findet so viele unbekannte Leute kennenlernen, wie nur möglich, oder? Partytime, endlich mal Leute, denen ich bis jetzt noch nicht begegnet bin. Und die anderen von uns sagen, oh, Katastrophe. Also, das ist das Letzte, was ich will. Ich will nur Gemeinschaft haben mit denen, die ich schon kenne und gern habe und gern mit ihnen zusammen bin. Jetzt, die Bibel redet auch über Gemeinschaft unter Freunden. Das ist nicht falsch. Aber wenn die Bibel von Gastfreundschaft redet, redet sie davon, den fremden Mensch, den unbekannten Mensch, reinbringen, reinlieben, ins Haus rein, ins Reich Gottes, in die Gegenwart von Jesus. Und das ist etwas, was sehr inspirierend ist auf der einen Seite und auch sehr herausfordernd, für die einen von uns ganz besonders. Weil wir haben so ein ideales Bild vom idealen Gastgeber, oder? Wie sieht der aus, der ideale Gastgeber? Was macht der? Der kocht mindestens so viel Gangmenü, wie der Ruven das macht, oder? Also mindestens 5 Gang. Und wie sind die Fenster daheim bei dieser Person, die der ideale Gastgeber ist? Immer picobello. Oder? Und wie sieht es aus? Aufgeräumt oder ein Ghetto daheim? Nein, perfekt aufgeräumt. Also versteht ihr, wir haben das Bild vom idealen Gastgeber. Und das Bild tyrannisiert uns. Und führt dazu, dass wir nie jemanden einladen. Es ist nie perfekt. Und ich habe super Reaktionen von euch bekommen. Haufen praktische Tipps. Wir werden im Verlauf dieser Serie auch über sehr viele praktische Sachen reden, vor allem in den letzten 2 Gottesdiensten. Aber ich möchte an dieser Stelle plädieren für eine individualisierte statt eine idealisierte Gastfreundschaft. Du musst herausfinden, wie du der Tyrannei vom Ideal kannst aus dem Weg gehen und kannst rebellieren gegen die Tyrannei vom Ideal. Und sagen, ich lade Leute ein, trotzdem idealen Gastgeber. Und ich finde raus, wie ich es kann. Wie es für mich lebbar ist in der aktuellen Phase von meinem Leben. In der aktuellen Phase von meinem Leben habe ich als introvertierter Mensch, ob ihr das glaubt oder nicht, das bin ich, ich danke Energie, ich bin auch gerne mit Leuten. Aber ich muss jeden Tag Zeiten haben, wo ich völlig allein bin. Und ich meine damit völlig allein. Einfach, das gibt mir Energie. Dort baue ich so ein bisschen meine Energie auf. Und wenn wir in der aktuellen Lebenssituation Leute haben, dann muss es irgendwie etwa so 2 Stunden lang gehen. Und dann muss ich wieder weiter. Das ist eine praktische Art vom Umsetzen, die passt zu uns. Wir haben Kinderphase, meine Arbeit, die ist stressig und hat viel los. Und wir müssen so wie die praktischen Lösungen finden, die individualisiert auf uns passen. Okay? Und du musst das auch. Und meine Frage an dich ist, lass du dich herausfordern von der Lehre, von der Bibel über Gastfreundschaft, aber bitte tu dich nicht von der Tyrannei vom Ideal in die Untätigkeit rein manipulieren lassen. Sondern find heraus, wie es passt für deinen Lebensabschnitt mit den Kleinkindern, die brüllen. Mit vielleicht, dass du älter bist und nicht mehr so rasch kannst in Gop noch etwas holen, Horti. Oder mit der Krankheit, die du hast. Oder mit dem Alleinsein, wo du drin stehst. Einfach passend zu dir. Passend für eure aktuelle Lebensphase. Was heisst es, die christliche Art von Gastfreundschaft leben? Idealisierte anstatt individualisierte anstatt idealisierte Gastfreundschaft. Und die einen von uns sagen, ich hätte am liebsten gar nichts von dem. Ich will einfach nur kuscheln, zusammen mit den Leuten, die ich sowieso gerne habe. Und da, liebe Freunde, das ist nicht das, was die Bibel davor redet. Die Bibel fordert jeden von uns raus, und ich meine jeden von uns, auch mich, und gibt uns drei motivierende Faktoren, um uns aufmachen und neu zu entdecken, was christliche Gastfreundschaft ist. Und ich bringe euch die drei. Die erste ist, anders leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Die Bibel ruft uns auf, dass es einen Unterschied geben sollte zwischen den Menschen, die Gott kennen und ihrem Lebensstil, und den Menschen, die Gott nicht kennen. Ich zeige euch, wie Jesus darüber redet, in einer Stelle in der Bergpredigt, wo ich entdeckt habe in den letzten Wochen. Ich musste schreiben für unseren Online-Blog über Gewaltlosigkeit. Und da hat Jesus einen Abschnitt, wo er über den Umgang mit Feind redet, mit denen, die einem verfolgen. Und dort drinnen hat es heisse Sachen, die auch für unser Thema von Relevanz sind. Er sagt, es heisst bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Das sagt keiner von uns da drinnen, gell? Aber fühlen tun wir es. Und darum lassen wir das da an uns an, was Jesus da sagt. Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind, das ist etwas, was man empfindet. Und Jesus sagt dann, doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So, auf die Art und Weise, erweist ihr euch als Kinder des Vaters im Himmel. Auf die Art und Weise gibt es etwas bei euch, das euch auszeichnet, das euch unterscheidet von denen, die Gott nicht kennen. Und das sagt er jetzt. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, das sind die Schlimmsten gewesen damals, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Also einfach nur mit denen Gemeinschaft haben, wo du sowieso gern mit ihnen zusammen bist, das ist kein Kennzeichen von Christen. Kein Kennzeichen von Menschen, die Gott kennen. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Und Jesus sagt an mir und dir, wenn du nur liebevoll bist, wenn du nur freundlich bist, wenn du nur gastfreundlich bist mit Menschen, wo du sowieso gern mit ihnen zusammen bist, dann lebst du, als würdest du Gott nicht kennen. Das ist eine krasse Aussage da. Er sagt, du lebst gottlos. Du behauptest, Gott zu kennen, lebst aber, als würdest du ihn nicht kennen. Und Jesus redet da davon, dass wir alle in der Gefahr stehen, uns in der Clique zu bewegen. Nur mit denen, die wir gerne auskommen. Das Cliquenhaften ist etwas, wo wir alle in diese Falle tappen können. In der Gemeinde zum Beispiel. Es kann sein, dass du in der Gemeinde sagst, ich gehe nur noch auf Leute zu und finde nur noch Umgang mit Leuten, wo ich sowieso gerne mit ihnen zusammen bin. Dann lebst du, als würdest du Gott nicht kennen, sagt Jesus. Das geht aber auch in die andere Richtung. Es kann sein, dass du sagst, ich bewege mich nur noch im Rahmen von dieser christlichen schönen Gemeinschaft in der Kishona Frauenfeld. Oder? Weil da bin ich daheim. Dann lebst du, als würdest du Gott nicht kennen. Aber es geht noch weiter. Es kann sein, dass du Mühe hast mit Christen, gerade wie so Christen wie da innen sitzen. Und du sagst, mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben, das sind alles Heuchler. Dann bist du genauso klickerhaft. Und Jesus ruft uns alle auf, Nachfolger von ihm zu werden und anzufangen, zu zeigen, dass wir Gott kennen. Indem wir in unseren Beziehungen, gerade mit den Leuten, die wir nicht kennen, mit den fremden Leuten, mit den Leuten, die uns Schwierigkeiten bereiten, da redet er von der Find, dass man mit denen einen liebevollen Umgang findet. Das ist das, was er da lehrt. Motivation 1 ist, anders leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Und da möchte Jesus dich fragen heute Morgen. Lebst du so, dass man sehen kann, du kennst Gott? Lebst du anders als die Menschen, die Gott nicht kennen? Das gehört zum Christsein dazu, sagt Jesus. Und Gott möchte vielleicht dich in die Busse hineinführen, wenn du dein Leben anschaust, wie hast du gelebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Immer nur mit denen, wo du gerne mit denen zusammen bist. Das sollst du auch, logisch. Daran ist nichts falsch. Aber Jesus ruft uns auf zu der Begegnung mit dem Menschen, wo wir nicht kennen, die Begegnung mit dem Fremden, da werden wir dann noch mehr sehen. Lebst du da? Oh ja, es ist nicht einfach für die einen von uns. Aber Jesus sagt, es ist ein Kennzeichen von denen, die Gott kennen. Wenn du merkst, ich lebe da nicht, was ist die Lösung? Die Lösung ist jetzt nicht ein Druck aufbauen, wieder falsch, also ein schlechtes Gewissen, sondern was ist die Lösung? Gott kennenlernen. Sein Wesen an uns anlassen. Wir haben vorhin gesungen, es gibt keinen, der so liebt wie du. Wir haben gesungen, vorhin, zeig uns, wie du liebst und wie du uns liebst, damit wir auch so können lieben. Wir müssen Gottes Wesen an uns anlassen und ihn kennenlernen und dann dementsprechend leben. Machst du das? Das ist die Frage, die Jesus dir stellt heute Morgen. Motivation Nummer 1, zum Gastfreundlichkeit leben, so wie es die Bibel versteht. Es gibt auch noch andere, das werden wir jetzt gerade sehen. Aber so wie es die Bibel, die christliche Gastfreundschaft, versteht, ist, so zu leben, wie die Menschen, die Gott kennen. Es geht da nicht um Stolz, aha, die anderen kennen Gott nicht und ich bin besser, das ist nicht der Punkt. Sondern wenn du Gott kennst, lebe anders. Motivation 1. Motivation 2, Gastfreundschaft ohne etwas zurückzuerwarten. Überleg mal, wenn du Leute einlatsch, was erwartest du denn zurück? Dass sie anständig sind? Dass sie sich an die Hausordnung halten? Dass es ein positives Gefühl gibt für dich? Ach, ist schön gewesen wieder mal mit den Leuten zusammen essen. Oder? Wir haben Erwartungen, wenn wir Leute einladen. Und Jesus redet über das. Und jetzt bringe ich einen klassischen Text, wo die ersten Christen genau auf das Thema Gastfreundschaft angewendet haben. Das ist der Text aus Matthäus 25, der beschreibt, wo Jesus sagt, am Schluss der Zeit wird ich auf den Thron steigen und alle Völker sind versammelt von mir, alle Menschen, und dann werde ich der einen sagen, willkommen im Gottesreich, und die anderen werde ich fortschicken. Das ist ein taffer Text. Und ich lese es euch mal vor, einen Teil davon, wir werden mehrfach auf den zurückgreifen. Matthäus 25, da sagt dann Jesus zu der einen, wo da scheint vor seinem Thron, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist oder vorbereitet wird, müssen wir dann sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Wäre er gern an dem Ort, hätte er Freude, dass Jesus dann euch sagt, hey, du bist gesegnet. Ich wette da. Ich will nicht mehr für das, dass Jesus mich dann anschaut und sagt, du bist so einer. Und jetzt beschreibt Jesus, zu was für Leuten er da sagt. Er sagt das zu folgenden, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu Essen gegeben. Wenn wir zusammen essen, läuft geistlich viel mehr, als wir möglicherweise denken. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Unbekannter, ein Fremder. Jesus nimmt kein Blatt vor's Maul. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ist da für eine Liste von Menschen? Man kann mehrere Sachen sagen darüber, aber ich möchte euch mal die Eigenschaften anheben. Das sind Menschen, die nichts zu essen haben, nichts zu trinken, nicht bekannt sind, nichts anzuziehen, nicht gesund und nicht frei. Was ist denen gemeinsam? Es sind mittellose Menschen. Die können nichts zurückgeben. Die können alle Erwartungen, die du an sie hast, die können sie nicht erfüllen. Sie können nicht sagen, oh, ich lade dich auch ein nachher. Wir haben da Motivation Nummer 2, wo Jesus sagt, wenn wir christliche Gastfreundschaft leben, dann sollen wir es machen, ohne Erwartung, dass etwas zurückkommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Kaiser Julian, der war nur etwa 3 Jahre Kaiser im Römischen Reich. Und er war zur Zeit im Römischen Reich der Kaiser, wo das Christentum so richtig angefangen hat, grosses Momentum aufzubauen. Also der hat richtig angefangen, Gesellschaft prägen und positiv verändern. Und der Kaiser Julian, das war einer, der schon mal Christ war, und er hat sich vom Christentum abgesagt und losgesagt und wollte das Rad zurückdrehen. Und er wollte wieder das Römische Reich hellenisieren, sagt man dem. Und er wollte die positive Wirkung, die das Christentum angefangen hat, entwickelt auf die Gesellschaft, hat er wieder retourgängig machen. Und er hat dann zu seinen einflussreichen Leuten geschrieben und er sagt etwas ganz Interessantes. Es ist eine Schande, dass kein Jude betteln muss, weil die haben füreinander geschaut. Und jetzt schauen, wie er Christen beschreibt. Und die Christen nicht nur die eigenen Armen unterstützen, sondern auch die unsrigen. Während alle sehen, dass unsere eigenen nichts von uns bekommen. Also Christen sind einen Schritt weiter gegangen und sie haben nicht nur den eigenen Armen geschaut, sondern auch denen von den anderen. Sie haben genau das gelebt, was vorher dann Jesus darüber geredet hat. Und was wir da sehen, ist, dass es ein Kennzeichen war von den Christen. Die haben das gemacht. Und der Julian bemerkt das. Und der Punkt, den wir da sehen, ist, dass das Leute waren, die Christen Gastfreundschaft gelebt haben ihnen gegenüber, die ihnen nichts zurückgeben konnten. Niemals. Ich gebe euch ein Beispiel. Damals haben die Menschen eben sehr viel Gastfreundschaft gelebt, aber sie hatten Erwartungen gehabt. Bis auf in die höchsten Ränge. Der Julius Caesar war so einer, den kennen wir von Asterix und Obelix. Wer kennt Asterix und Obelix? Ganz genau. Wir wissen alle, wer der Julius Caesar ist, oder? Gut. Und der Plutarch, er sagt über den Julius Caesar etwas Interessantes. Caesar gewann immer mehr politischen Einfluss aufgrund von was? Seiner ausgiebigen Gastfreundschaft und der Pracht seines Lebensstils. Also der Caesar, der hat sehr viele Leute eingeladen. Der war sehr gastfreundlich, aber er hat etwas erwartet. Er hat erwartet, dass die, die er einlädt, politisch ihm mit Hand hineinspielen. Der hat sich überlegt, ich habe dort in seinem Reich die Absicht oder das Problem, wer soll ich an meinen Tisch einladen? Und dann hat er ein grosses Bankett organisiert und dann ist es politisch gut weitergegangen. Er hat etwas zurückgewollt aufgrund von seiner Gastfreundschaft. Das ist eine ganz gute Idee, oder? Man könnte ganz einflussreiche Leute einladen und dann kommt man etwas zurück über. Und Jesus sagt, kommt bei uns als Christen nicht in die Tüte. Lukas 14 redet Jesus und er sagt, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem grossen Essen, dann lade nicht nur deine Freunde, die kannst du auch einladen. Deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Der reiche Nachbar, der ist besonders interessant zum Einladen, gell? Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir den Roger Federer mal für einen Church Brunch einladen können. Und ich muss immer wieder meine Motivation hinterfragen dazu. Der wäre spannend hier in der Gemeinde, oder? Ja, da könnten wir vielleicht unser grosses Projekt umsetzen. Wenn er Jesus kennenlernen würde. Jesus sagt, komm nicht in die Tüte so etwas. Vergesset's. Sie würden dich wieder einladen. Du hättest etwas davon. Und das wäre dann eine ganze Belohnung. Und wir werden nachher sehen, Gott möchte dich viel mehr belohnen, als nur, dass dein Nachbar dich wieder einlädt. Oder der Roger Federer uns ein paar Millionen zuspielt. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Die es dir nicht zurückgeben können. Die Mittellosen. Dann bist du glücklich zu preisen. Warum? Weil du etwas viel Größeres überkommst. Du erbst Reich Gottes am Schluss. Denn sie können es dir nicht vergelten. Sie können dir nichts zurückgeben. Dafür wirst du es bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Von dem haben wir gerade gelesen. Das ist eine völlig andere Geschichte. Christen leben mit der Gewissheit, wo die ganze Geschichte hergeht. Und das verändert die Art, wie wir heute leben. Gastfreundschaft, Motivation 2, ist ohne etwas, und jetzt habe ich ein weiteres Element eingefügt, von den Menschen zurückzuerwarten, vom Menschen, den du einlädst. Aber wir dürfen in der Gewissheit und Hoffnung leben, dass Jesus das sieht. Und in der Gewissheit, er wird das vergelten eines Tages und wird uns einladen in sein Reich. Aber wir sollen es vom Menschen, den wir einladen, nicht erwarten. Nicht politisch, nicht finanziell, nicht vom Renommee her. Jetzt meint wieder Roger Federer, gell? Oh, wie berühmt würden wir denn werden als Gemeinde? Wenn wir den Roger Federer mal an einem Brunch hätten. Das wäre doch super. Passen wir gut auf bei unseren Motivationen. Gastfreundschaft ohne etwas zurückzuerwarten. Und da fordert Jesus dich und mich raus. Warum laden wir denn Leute eigentlich ein? Laden wir Leute ein, damit wir eine lässige Zeit haben mit Freunden? Das ist überhaupt nicht das Thema. Das geht völlig gegen das Ganze. Wir sollen einladen aus einem völlig anderen Grund. Und auf den kommen wir jetzt noch einmal. Motivation 3. Weil es in allen Menschen Gottes Ebenbild gibt. Jetzt gehen wir zurück zu dieser Stelle, die wir vorhin gelesen haben, wo Jesus zu der einen sagt, ich habe Hunger gehabt, ihr habt mir zu essen gegeben, ich habe Durst gehabt, ihr habt mir zu trinken gegeben. Er redet nämlich weiter. Matthäus 25, er sagt, hat das alles gesagt und dann sagen die Leute, die ihm zuhören, Moment mal, wir kommen nicht raus. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wir kommen nicht raus. Wir haben Hungrige gehabt, dann haben wir zu essen gehabt. Wo bist denn du gewesen? Gesehen haben wir dich nicht. Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest? Jesus, wo bist du gewesen? Gesehen haben wir dich nicht. Und wir haben dir Kleidung gegeben. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Und jetzt redet Jesus wieder. Darauf wird der König Jesus ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Viele von uns kennen die Antwort. Viele von uns wissen aber nicht, was da dahinter steckt. Hinter deren Antwort von Jesus steckt das fundamentale Menschenbild der Bibel. In der Judeo-, in der jüdisch-christlich-biblischen Weltanschauung gibt es eine grundlegende Aussage, nämlich, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Ich zeige euch die Stelle aus Kapitel 1 aus der Bibel, allererstes Kapitel, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Also, wenn du wissen willst, wie Gott aussieht, was musst du machen? In dieser Welt musst du den Mensch anschauen. Die Juden haben das gecheckt. Es ist übrigens ein Grund, warum wir im Judentum praktisch kein Problem hatten mit Abtreibung oder mit Kindstötung. Die haben gewusst, da ist ein Mensch, der das Abbild Gottes trägt. Wenn ich einem Menschen begegne, begegne ich etwas von Gott in diesem Menschen. Und das steckt hinter dieser Aussage von Jesus. Er sagt, wenn du irgendeinem Menschen begegnest, egal welchem, auch einem Armen, einem Kranken, einem Sterbenden, einem kleinen Menschen, einem grossen Menschen, einem Alten, einem Guten, einem schlechten Menschen, begegnest du Gott. Weil in jedem Mensch ist die Ebenbildlichkeit Gottes drin. Und die ersten Christen haben das geschnallt. Ich zeige euch jetzt aus dem Jahr 380 etwa einen Auszug aus einer christlichen Lehre, aus einem christlichen Lehrbuch in der Clementischen Homilie. Lesen wir Folgendes. Das Ebenbild Gottes ist der Mensch. Deshalb ist es richtig, Ehre zu geben dem Ebenbild Gottes auf folgende Weise. Und jetzt rätet mal, was jetzt kommt. Jetzt kommt Matthäus 25. Genau das, was wir vorhin gelesen haben. Gib dem Hungernden zu essen und zu trinken dem Durstigen. Kleider dem Nackten, pflege dem Kranken, Unterkunft für den Fremden, Besuch dem Gefangenen. Die ersten Christen, die haben gewusst, wenn ich irgendeinen Mensch sogar empfinde, begegne, begegne ich nicht empfinde, begegne ich nicht primär einem Armen, ich begegne Jesus selber. Weil Jesus ist sichtbar geworden, Gott, Gott ist in Jesus Mensch geworden und sie haben gewusst, egal wem ich begegne Jesus. Egal wem ich diene Jesus. Und die haben sich das alles kosten lassen. Und als Beispiel vom Bischof Cyprian von Karthago aus Nordafrika. Er hat so ums Jahr 250 herumgelebt und da ist eine grosse Epidemie durch das Römische Reich durchgegangen. Man weiss nicht, was es war. Die einen sagen, es sei ein Vorgänger vom Ebola-Virus oder irgendetwas. Die haben an einem Tag einmal in Rom 5'000 Leute gehabt, die gestorben sind, auf dem Höhepunkt von der Epidemie. Das war wirklich krass gewesen. Und sie haben gemerkt, das ist ansteckend. Und die haben können, die sind gegangen. Die haben sich isoliert, damit sie nicht auch krank geworden sind und gestorben sind. Und die römischen Bürger, die haben einen Schuldigen gesucht im religiösen Bereich. Und jetzt können wir dreimal rätseln, wer ist die Schuld gewesen, ihrer Meinung nach? Christen. Und sie haben Christen angefangen zu verfolgen. Und sie haben gesagt, ihr Christen, ihr betet nicht unsere Götzen an, darum haben wir die Epidemie. Und haben sie angefangen zu zwingen, Götzen anbeten von der römischen Götterwelt. Die Christen haben sich geweigert. Sie sind abgeschlachtet worden. Gleichzeitig war die Epidemie gewesen. Links und rechts sterbende Menschen. Tote, Leichen in der Straße, zuhauf, es ist beschrieben, es war grauenhaft. Und jetzt müsst ihr wissen, was der Bischof Cyprian seinen Leuten gesagt hat, seinen Christen. Er hat sie ermutigt, in Karthago zu bleiben und nicht zu flüchten, um den römischen Kranken zu versorgen während der Epidemie. Die Christen haben den Kranken, den Sterbenden von denen, die sie verfolgt haben, dient. In welcher Kraft? Weil sie gewusst haben, wenn ich einem Kranken und sage, dass mein Feind begegne, wem begegne ich denn? Jesus Christus. Im Römischen Reich haben die Christen das ganze Ding völlig auf den Kopf gestellt, weil sie radikal geliebt haben. Wir haben vorhin gesungen, wer kann unseren Gott aufhalten? Das klingt so fast gewalttätig vielleicht, gell? Nein, das ist eine Eroberung von der Liebe, die da abgelaufen ist. Kein Wunder ist das Reich tief beeindruckt gewesen von diesen Christen. Und das hat alles damit zu tun, dass sie die Ebenbildlichkeit Gottes in allen Menschen gesehen haben. Und Jesus stellt dir und mir die Frage, wenn du einem Menschen begegnest, wer siehst du denn? Ich bringe jetzt einfach ein paar Beispiele. Der mühsame Nachbar. Das betrifft, wir haben alles gute Nachbarn da drinnen, das weiss ich, das haben die mir alle mal erzählt. Das ist jetzt, ich tue euch einfach sagen, wann ihr könnt seelsorgerlich sagen für Leute, wenn sie zu euch um Hilfe kommen. Oder schwierige Kind, der Mensch mit anderer Hautfarbe, der Flüchtling, aber auch andere mit anderer Hautfarbe oder aus anderer Kultur. Der faule Sozialhilfeempfänger. Wer sagt denn, dass alle Menschen gut sind? Keinen ist es, du übrigens auch nicht. Der alternative Hippie, der Homosexuelle, und da könnte man die Liste lang machen, der Transsexuelle und so weiter. Wer siehst du, wenn du dem Menschen begegnest? Und wie behandelst du den Menschen? Und übrigens auch der Ehepartner. Der Pastor, der Chef oder dein Mitarbeiter. Wie siehst du, wenn du begegnest? Und ich möchte den Ungeborenen auch noch reintun. Im 2019 haben wir pro Tag 100'000 Abtreibungen auf Planet Erde. Pro Tag. 42 Millionen. Wir haben es nicht einmal im Zweiten Weltkrieg geschafft, innerhalb von einem Jahr so viele Leute umzubringen. Wir haben jetzt im Januar gerade etwa 1 Million geschafft, weltweit. Letzten Freitag haben wir Millionenmarken erreicht. Das schreit kein Handen an. Es ist kein Wunder, dass die ersten Christen sich für das Lebensrecht der Ungeborenen und der Kinder eingesetzt haben. Warum? Weil sie gewusst haben, wer sie anschauen. Sie haben Jesus gesehen. Warum haben sie das gewusst? Weil sie gewusst haben um die Ebenbildlichkeit Gottes. In jedem Mensch. Und das ist die grosse Gefahr, wenn eine Gesellschaft sich wegentwickelt von dem jüdischen christlichen Weltbild oder von der Weltanschauung. Es ändert auch, wie wir den Menschen sehen. Das sind spannende Sachen für uns, das sind gefährliche Entwicklungen für uns. Das jüdisch-christliche Weltbild sagt, jedem Menschen, egal wie gut oder schlecht er lebt, egal wie gross seine Probleme sind, egal wie seine sexuelle Orientierung ist, egal wie klein oder gross, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, jeder Mensch hat die Ebenbildlichkeit Gottes und wenn wir ihm begegnen und ihm dienen, begegnen wir Jesus. Und denen, die das geschnallt haben, sagt Jesus am Schluss, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Dort will ich, dass Jesus das zu mir sagt. Ich will, dass Jesus das zu uns da innen sagt. Ich will, dass Jesus das zu der christlichen Gemeinde und Kirchen in unseren Ländern sagt. Weil wir geschnallt haben, was es heisst, christliche Gastfreundschaft zu leben. Natürlich sollen wir es geniessen mit unseren Freunden, das ist keine Frage. Aber die christliche Gastfreundschaft hat eine Radikalität, die das Potenzial hat, unsere Gesellschaft wieder zu erreichen mit dem Evangelium und der Liebe Gottes, die sich eingibt. Es wird etwas kosten, oh ja. Aber Potenzial drin, Kraft drin, ist immens. Das ist mir keine Frage. Und es ist spannend. Und in dem Sinne möchte ich jetzt auch für uns beten. Wir werden nachher ein Schlusslied singen und das Konzert werden uns dann noch segnen. Jesus, wir danken dir, dass du viel gegessen hast mit anderen. Und dass beim Zusammenessen, beim einander einladen, beim Gastfreundschaft leben, beim einander auf diese Art und Weise Zugang geben in das Leben voneinander. Beim Willkommen heißen von, jawohl, auch von unseren Freunden, aber auch vom Fremden, auch vom Kranken, auch vom Mittellosen, auch vom Find. Dass da eine riesige geistliche Kraft drin ist. Und wir bitten dich, dass du in uns innen eine neue Lust weckst, dir zu dienen. Und so zu leben, wie du möchtest, weil wir Gott kennen. Aufhören, so zu leben, wie wenn wir dich nicht kennen würden, fast als praktisch gesagt christliche Atheisten. Wir wollen leben, weil wir dich kennen. Und Jesus Christus, wir wollen Menschen willkommen heißen und nichts von ihnen zurück erwarten, sondern sie einfach segnen mit der Güte, die du uns auch damit überschüttet hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Augen heilst. Dass wenn wir Menschen begegnen, besonders denen, die schwierig sind, besonders denen, wo wir keine Begegnung wollen mit ihnen, Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Augen heilst und schenkst, dass wir anfangen, dich zu sehen in ihnen. Und dass wir denken, jetzt diene ich dir, Jesus. Vater im Himmel, hilf du uns, dass wir herausfinden können, was es praktisch für uns heisst als einzelne Christen, als Familien, als Ehepaar, als Singles. Bitte zeig dir, was das für uns heisst als Gemeinde, als Kishona, Fraufeld und auch für die anderen Gemeinden. Herr, schenke eine neue Vision von der Gastfreundschaft, die dazu führt, dass unsere Gesellschaft nochmal einig der Gnade hat, dich zu erleben. Und mach du uns willig, ja sogar freudig willig, den dazu nötigen Preis zu zahlen. Wir danken dir, Jesus, für das, was du vorgelebt hast. Wir danken dir für die ersten Christen, die dir dient haben. Und wegen ihnen sind wir überhaupt da heute. Und wir bitten dich, dass nochmal einmal eine richtige Lust darf entstehen, zum Eintreten in die Kraft vom Leben mit dir. Nicht, weil wir es irgendwie erkämpfen, sondern weil du durch deinen Geist deine Kraft hineingüssest. Und einen Aufbruch schenkst hin zur Welt, weil du sie liebst. Wir bitten dich darum. Amen.